da ist es, glaube ich, besser, ich ziehe mich dann zurück. Also in meinem Lied des Lebens habe ich auch die Empfehlung bekommen, bist du unter Bedrängnis, dann findest du Zuflucht bei dir selbst. Und so nehme ich es wahr. Das heißt, ich muss dann Zeit für mich einbuchen. Einkehrschwung bei mir selbst, am besten in der Natur. Dann komme ich wieder zu mir.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Matthias Strolz. Impact-Unternehmer, Autor, Publizist, Begleiter in Wachstumsprozessen, Gärtner des Lebens und ein ehemaliger Politiker. Und ich habe schon lange gehofft, beziehungsweise ich habe mir immer ersehnt und gewünscht, dass ich irgendwann den Satz sagen kann, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Matthias Strolz. Hallo Matthias.
Ja, hallo Robert, servus.
Matthias, ich habe mir gedacht, du hast ja einige Interviews gehabt, du bist in sehr vielen Gesprächen, sehr viele TV-Auftritte, deswegen stelle ich die Frage an dich, welche eine Frage würdest du gerne einmal beantworten, die dir bis dato noch nie gestellt worden ist?
Ich habe alles schon gesagt, also ich habe keine Frage, wo ich mich irgendwie beschweren könnte, hey, stell's dir mal, ich war tatsächlich viel auf Tour jetzt mit dem neuen Buch, Gespräche mit einem Baum. Ich lasse mich voll von dir führen, Robert. Du lenkst den Scheinwerfer, wohin wir schauen.
Sehr gut. Dann würde ich mal mit einem Zitat starten von Nietzsche, glaube ich, ist das. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Was ist dein Warum, Matthias?
Ich bin ein Gärtner des Lebens, so wie du es schon angesprochen hast, das habe ich als mein Lied des Lebens bekommen auf einer Vision Quest. 5 Tage im Wald alleine. Ein Ritual, wo die Idee ist tatsächlich, dass man seinen Dämonenseiten, seinen Schattenseiten begegnet. Aber eben auch ein Stück weit in die Selbsterkenntnis wächst. Und also die First Nation in den Americas, die Indianer, die hatten dieses Ritual, da haben sie immer noch für die Initiierung der Männer in den Erwachsenenstand. Heute machen das Frauen und Männer zu Zehntausenden in Amerika, in Europa wird es immer auch attraktiver oder immer beliebter. Ja, hat mir sehr geholfen, hat mich in eine große Klarheit gebracht über auch meine, ja, mein Warum, mein Wozu in diesem Leben.
Wie oft hat sich dein Warum schon geändert und wann hattest du schon einmal das Gefühl, dass du dein Warum schon entdeckt hast, bevor es diesen Gärtner des Lebens gab?
Ach, ich habe mich immer wieder mal beschäftigt, natürlich oder ununterbrochen mit mir selbst, eigentlich seit ich 15 bin. Das war so, der ein Ausgangspunkt war natürlich die Neugierde auf das Leben. Ein anderer, eine Hautkrankheit, wo irgendwie die Schulmedizin nicht sehr hilfreich war, aber eine Komplementärmedizinerin sich da mit mir hingesetzt hat, hat für die Hautkrankheit nicht viel gebracht. Allerdings hat mich die auf die Fährte zu mir selbst gesetzt. Also die hat einfach Fragen gestellt, wofür man offensichtlich Zeit und Zuwendung braucht, nämlich, wie geht's da? Was ist in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Wie schaust du drauf? Und das hat mich sehr berührt damals als 15-Jähriger. Und die Fragen haben mich nie mehr losgelassen. Wer bin ich? Was ist die Welt? Was will die Welt mir bedeuten? Was will ich der Welt bedeuten? Und so ist es über die Jahrzehnte in Reifung gekommen, dieses Lied des Lebens in dieser Explizität, in dieser Klarheit, ist eine Entdeckung meiner späten 30er. Ich wollte ein Buch schreiben, Wege zu mir selbst, und habe das recherchiert und da kam das ums Eck. Und wenn etwas in einer gewissen Dichte auf mich zukommt und das Leben mir mit dem Rohrstaberl quasi 5-mal in derselben Woche aufs Hirn tippt, dann sage ich, okay, ich habe es verstanden, ich bin gemeint. Wahrscheinlich soll ich es tun und nicht drüber schreiben. Und zack, bumm, 3 Wochen später bin ich draußen gesessen im Wald. Was für mich erstaunlich war, dieses, also ich schreibe es auch in einem meiner letzten Bücher, sei Pilot im Pilot deines Lebens. Es gibt sowas wie eine Metaberufung für uns, glaube ich. Das wäre eine Metaberufung, ein Gärtner des Lebens. Was macht er? Kultiviert soziale Felder. Und die können verschiedene sein. Also ich bin ein Gärtner des Lebens als Vater, als Autor, als Parteigründer, als Startup-Unternehmer, als Politiker, als Nachbar hoffentlich. Also das sind dann verschiedene Ausprägungen dieser Metaberufung. Und ja, jede Berufung kann abreifen, so wie mein Parteigründer eine Berufung war für mich, eine Tiefe, auch aus dieser Metaberufung Gärtner des Lebens. Und die war dann nach 7 Jahren abgereift, einfach weil für mich zum Greifen war, Achtung, das ist ein echter Auftrag, eine innere Notwendigkeit, der ich auch gefolgt bin, dem Ruf des Herzens. Und nach 7 Jahren ist die Aufbauarbeit so weit erledigt, dass ich sehr genau darauf schauen muss, ob es nicht zum Ego-Trip wird. Also das könnte ja auch eine reine Karriereoption sein oder eine reine Einkommensquelle. Beides nichts Böses. Karriere und Einkommen könnte für Sozialprestige einfach sein. Nur es waren dann die anderen Berufungen, Ehemann und Vater, so vehement, pochend, dass ich mich ihnen widme, dass die drei nebeneinander gestanden sind. Und nachdem die eine abgereift war, war klar, dass ich mich den anderen jetzt emotional, zeitlich intensiver zuwenden werde. Und dann habe ich im letzten Jänner noch eine Erfahrung gehabt und auch im April, Mai, wo ich mich mit so Inkarnationsarbeit auch beschäftigt habe, wo ich das Gefühl hatte, interessante Frage von dir, also war das immer so oder entwickelt sich das weiter? Ja, da kommt was dazu zum Gärtner des Lebens. Ich kann es noch nicht ganz fassen, aber es hat eine größere Leichtigkeit. Also es ist wie eine Libelle, die aufs Wasser tupft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn die Wasser schnappen, die haben eine wahnsinnige Leichtigkeit. Sie drauf, berühren das Feld, dieser Impuls oder diese Intervention schickt die Wellen breit ins Wasser und sie sind schon wieder luftig auf Reise. Das Bild ist mir gekommen. Ich habe es noch nicht ganz in Worte gefasst. Also das ist ja auch, Berufung muss nicht immer in expliziten Worten kommen. Manche haben eher ein Bild oder ein Gefühl. Es ist oft beyond words und insgesamt ist wichtig, dass wir uns nicht keinen Stress machen. Also das ist ja ab und an natürlich, ich hoffe, ich stifte viel Sinn und auch Unterstützung für viele mit meinen Büchern. Und das weiß ich auch, dass das so ist, weil ich jeden Tag die Rückmeldungen bekomme. Aber es gibt auch ab und an Leute, die sagen, oh, das mit der Berufung, das macht schon irgendwie, das ist schon, ja, und wie und was, und jetzt bin ich 18 und ich muss es, hab's immer noch nicht gefunden. Es ist jenseits der Worte, vielleicht ist schon da, gespürt im Herzen, in der Intuition. Also kein Stress, wenn wir zu obsessiv werden, zu zwänglerisch, dann zeigt sie sich uns auch nicht. Ja, dann sind wir, das sind diese Typen, die mit der Stoppuhr auf den Berg laufen. Denen zeigt das Leben ganz wenig. Ne? Die sehen nicht die Dotterblume, nicht den Adler, nicht die Weißtanne, nicht den freundlichen Wanderer, der mit ihnen gehen wollte, nicht den alternativen Gipfel. Aber sie sind früher dort. Das ist ein bisschen eine sehr westliche Ausprägung menschlichen Daseins. Als Kinder der Moderne vor allem, mitgenommen in die Postmoderne. Ja, so sehe ich es.
Du hast zwei Punkte angesprochen. Zum einen würde ich gern auf das Loslassen eingehen, weil das ist mir auch aufgefallen. Also wenn man ja quasi die ganze Zeit versucht, irgendetwas festzuhalten und so gezielt auf irgendetwas hin will und sagen, wo ist die Berufung? Und man ist so starr auf einmal, dass man alles rundherum eigentlich vergisst und gar nichts mehr wahrnehmen kann. Und ich habe da immer so dieses Bild, man gibt so quasi eine Bestellung bei Amazon auf, aber man schaut ja auch nicht alle 5 Minuten, wo ist das Paket? Also wenn man so die Frage stellt, was ist denn meine Berufung, dann schaue ich ja nicht die ganze Zeit, ist sie das, ist sie das, ist sie das, sondern ich folge da eher so mehr der Energie oder das ist meine Erkenntnis. Und je weniger ich versuche, mich selbst in irgendetwas hineinzudrängen, weil das kann ja auch oft von der Selbstwahrnehmung kommen, und die Selbstwahrnehmung ist ja nichts anderes als wie, ich bin das, was ich denke, dass du denkst, dass ich bin. Das ist ja so quasi die Selbstwahrnehmung. Dann findet man auch leichter den Weg zur Berufung, weil man dann eigentlich keinen Rahmen mehr hat. Man ist dann eigentlich rahmenlos, grenzenlos. Da würden mich deine Meinung interessieren. Und ich gebe gleich noch etwas mit. Wie geht es dir damit, wenn du etwas nicht in Worte fassen kannst?
Ich fange hinten an. Kommt drauf an, wenn ich jetzt im Gespräch bin mit dir, Robert, dann ringe ich halt nach Worten, weil wir auf der Tonspur hier das Leben verhandeln und Gott und die Welt. Aber grundsätzlich habe ich auch meinen Frieden damit entwickelt, dass ich nicht alles in Worte kleiden muss. Ich glaube, viele der ganz großen Dinge des Lebens sind auch nicht in Worten gut beschreibbar, sondern sind mit dem Herzen hingespürt, wahrgenommen, verstanden oder intuitiv erfasst. Und das führt auch dann zur ersten Frage. Der Kopf, den wir jetzt seit 400 Jahren in die Vorherrschaft geholt haben, als eben Kinder der Aufklärung und der Naturwissenschaft. Und das hat uns beides weit getragen, also die Aufklärung und Naturwissenschaft. Ich will da nicht das irgendwie kleinreden, das ist riesig. Doppelt so lange Lebenserwartung und all die Errungenschaften von Mobilität über Dach über den Kopf, über wir fliegen bis zum Mond und weiter. Also da wollen wir nicht zurück in die Höhle, glaube ich, einverstanden. Gleichzeitig leben wir das als Exzess, wie wir halt alles als Exzess leben, wir Menschen, wenn wir von einem Extrem ins andere gehen. Nicht? Wir kommen aus der prärationalen Zeit, das war vorvernünftig, der Blitz ist eine Strafe Gottes und plötzlich sagt man, nein, es ist eine elektrostatische Entladung. Und das ist die Befreiung des Menschen aus den selbst angelegten Fesseln. Aufklärung hat den Boden gelegt für die Naturwissenschaften und den Siegeszug auch der Naturwissenschaften, auch für die Vorherrschaft. Und wir haben in diesem Prozess allerdings marginalisiert unser Herz, die Herzintelligenz und die Bauchintelligenz, weil wir sie nicht vermessen können, naturwissenschaftlich oder noch nicht. Es gibt viele Ansätze, Joe Dispenza, der dort unterwegs ist zum Beispiel und versucht, die Herz-Hirn-Kohärenz auch wissenschaftlich zu fassen. Es gibt den Reinhard Friedl, ein Chirurg aus Deutschland, der gerade geschrieben hat, der Takt des Lebens, warum das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist. Also der sagt, das ist halt mehr als erbunden, ne? Das habe ich ein paar Jahrzehnte operiert. Die Leute sind da sehr skeptisch. Es gibt Otto Scharmer, MIT, mit der Theory U, der sagt, Achtung bei Neuerfindungsprozessen, wenn das Neue ins Leben kommt bei dir, sei es im Unternehmen oder bei dir im persönlichen Leben, dann empfiehlt er Open Mind, Open Heart, Open Will. Nicht? Und ich habe es schon ab und an erzählt, ich habe das einmal im Parlament gesagt, anlässlich einer Budgetdebatte, wir brauchen da schon einen offenen Geist, offenes Herz, einen offenen Willen. Und dann hat der Finanzminister ausgerufen, ach, geh doch bei mir umarmen. Seit damals sage ich es nur noch auf Englisch und mit dem Absender MIT, und dann sind alle immer sehr ehrfürchtig und gerührt. Ja, und kommt es auf Deutsch, ohne wissenschaftlichen Absender, dann ist es Esoterik-Scheiß oder irgendwie Schwurbler. Also wir sind eine seltsame Spezies hier. Wir sind auch in intellektuellen Kreisen, die sich dafür sehr aufgeschlossen halten, sehr eng. Wir glauben, wir sind mit unserem Wustern Wissen, der sich jeden Tag wahnsinnig vergrößert, und auch das ist gut so. Wir sind gleichsam am Ende, glauben wir. Das ist ja völlig, das ist geradezu wissenschaftsfeindlich, weil Wissenschaft immer vorläufig ist und wir eine Gewissheit haben, dass wir in vielen Dingen, gerade auch naturwissenschaftlich, in 100 Jahren ganz anders denken werden, ganz andere Dinge erkennen werden, Dinge auch für falsch deklarieren werden, die heute State of the Art sind. Und wenn du daran rüttelst, bist der Schwurbler oder bist Esoteriker, Aluhutträger oder sonst was. Das heißt aber nicht, dass wir verwechseln dürfen. Das nennt man in der systemisch-integralen Szene die Prä-Trans-Falle, dass wir zurück ins Prärationale gehen und sagen, das ist spirituell erleuchtet oder so irgendwie. Ja, also das wäre so ein bisschen die Abteilung Donald Trump, du hast Corona, dann trink halt ein Desinfektionsmittel, nicht? Und alles Gute. Und er hält das wahrscheinlich für ganzheitsmedizinisch wertvoll oder so irgendwie, nicht? Das ist eine Verwechslung. Also wir kommen aus dem Prärationalen, wir sind ins Rationale gegangen und jetzt sollten wir ins Transrationale gehen. Das heißt, wir nehmen das Wissen mit und verheiraten es mit der Weisheit. Wir verheiraten Spiritualität mit Naturwissenschaft. Und da sagen manche, geht nicht. Albert Einstein hat es geschafft. Nikola Tesla hat es geschafft. Max Planck hat es geschafft. Also wir können da großen Geistern hinterhergehen. Das sollte uns möglich sein.
Wie schaffst du es, ständig in der Verbundenheit zu sein, trotzdem, dass es ja sehr viel Lärm und sehr viel Ablenkungen in unserer Welt gibt? Weil du wirkst ja sehr verbunden. Das liest man auch aus deinen Büchern raus. Wie schaffst du das? Nimmst du dir da immer wieder gezielt Auszeit oder merkst du auch ab und zu, wann die Verbundenheit verloren geht?
Ja, also ich schaff's nicht, das ist die einfache Antwort. Ich bin ein Mensch, ich glaube, die ganz, ganz wenige schaffen's. Manche schreiben ja Bücher drüber und dann hätte ich so den Impuls, ich würde dir gerne mal unsere drei Kinder mitgeben, eine Woche. Ja, weil das wäre so die Gewissheit, dass du auch aus der Verbundenheit rausfällst ab und an, weil halt immer wieder am Limit bist. Das heißt, in der zeitlichen Belastung, in der nervlichen, emotionalen, aber auch im beruflichen Leben kann ich so geschäftig werden, dass ich merke, wenn es zeitlich zu dicht ist, entweder bricht mein Blick, das merke ich, wenn mein Auge bricht, gewissermaßen, dann weiß ich halt, gehe ich jetzt nicht auf den Empfang oder irgendwo hin, weil ich bin auch nicht zum Brauchen. Ich könnte Smalltalk führen, aber das ist ja sehr sinnlos, ne? Das ist ja, wann dann will ich auch in eine tiefere Schicht der Begegnung kommen, sonst hat's für mich wenig Wert. Und ich denke auch für das Gegenüber, weil nur damit wir uns zum 10. Mal über selber austauschen. Da ist es, glaube ich, besser, ich ziehe mich dann zurück. Also in meinem Lied des Lebens habe ich auch die Empfehlung bekommen, bist du unter Bedrängnis, dann findest du Zuflucht bei dir selbst. Und so nehme ich es wahr. Das heißt, ich muss dann Zeit für mich einbuchen. Einkehrschwung bei mir selbst, am besten in der Natur. Dann komme ich wieder zu mir. Und wenn ich da grob ignorant bin, dann meldet sich der Bandscheibenvorfall. Oder wenn ich zu viele Begegnungen habe, auch zu raffend bin, zu gierig oder zu unachtsam, dann kriege ich den Pfiff. Zu viel Fremdenergie. Mein System hat da umgestellt die letzten 1,5 Jahre. Dann schaltet das auf Durchlaufen. Also dann führt das Fremdenergie ab, biologisch, physisch gewissermaßen. Ist ganz spannend, da selbst diese Veränderung auch zu beobachten, weil ich mich natürlich frage, naja, könnte ich die Kontaktdichte eigentlich noch halten, wie zu Zeiten als Spitzenpolitiker? Ich weiß es nicht. Ob ich es wollte und könnte. Dafür spüre ich mehr. Ne? Ich kann Menschen besser spüren als vor noch 3 Jahren. Das ist Vor- und Nachteil in dem Fall. Aber ich bin in all dem ein Anfänger. Also ich übe da und das macht mir Freude und dann falle ich wieder raus und bin grob ignorant. Und beobachte es bei meiner Frau, die natürlich ein viel besseres Körperverständnis, viel bessere Körperwahrnehmung hat als ich. Und dann übe ich halt weiter und ohne da jetzt Druck, sondern einfach, weil ich glaube, das ist die richtige Richtung für mich und für die Welt und für meinen Beitrag für die Welt. Und das Schöne ist, jeder von uns kann üben. Jeder beginnt dort oder jede, wo sie gerade ist. Und das führt uns ein Stück weit immer schrittweise näher zu uns selbst. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zum glücklichen Leben. Ich glaube, wenn wir uns schrittweise von uns selbst entfernen, können wir vielleicht reicher werden an Geld, aber nicht an Zufriedenheit, nicht an Lebensfreude, nicht an Lebendigkeit.
Ja, ist ein spannender Punkt, weil, also vorher war schon immer so meine Definition, okay, Geld oder Liebe, habe ich immer gesagt, so die Liebe zum Geld. Aber mittlerweile ist so für mich einfach der Sinn des Lebens, glücklich zu sein. Mhm. Und das, weil im Endeffekt ist es ja immer so, dass wenn man Menschen fragt, warum sie gewisse Dinge tun, dann sagen sie ja, weil ich will das und das erreichen, ich will dieses Auto haben, ich will es so viel verdienen, ich will dieses Haus haben. Und wenn man fragt, warum willst du das? Ja, weil ich glücklich sein möchte. Das heißt ja eigentlich, dass immer, so in meiner Wahrnehmung zumindest, eigentlich immer der Sinn des Lebens glücklich sein ist, oder? Oder wie siehst du das? Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Ja, das Leben selbst, glaube ich. Das Leben meint sich, Lebendigkeit. Und Glück, also wir sind ja ein ganz seltsames Wesen, wir Menschen, weil wir eben diese Masse an Emotionen haben, wie kein anderes Lebewesen, soweit wir das überschauen. Und trotzdem gleichzeitig diesen freien Willen, das ist eine ganz obskure, ambivalente Mischung. Und wir sind die raffendste Spezies mit Abstand. Also meine Mama hat immer gesagt, jede Kur war es, wenn sie genug hat. Hat mich immer irgendwie amüsiert als Kind und habe nicht recht gewusst, was sie gemeint hat damit. Aber heute ist mir natürlich klar, das Eichhörnchen rafft auch, aber weil es halt irgendwie sich auf den Winter vorbereitet. Aber uns ist ja scheißegal, ob Winter, Sommer, Herbst, Frühling. Wir raffen immer, ne? Also das ist ganz wild. Und dabei sind wir jene Spezies, die das höchste Level an Bewusstsein hat, die sich also selbst dabei beobachten kann, soweit wir das überblicken. Also das ist schräg alles zusammen. Und ein riesiges Abenteuer, dieses Menschsein. Also das ist, glaube ich, der Sinn des Lebens für mich, ist dieses Abenteuer Menschsein anzunehmen. Weil ich glaube, dafür haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir sind, davon bin ich überzeugt, eine außerzeitliche Wesenheit, die allerdings hier mit einem menschlichen Avatar derzeit unterwegs ist, auf diesem Planeten. Dualer Lernplanet, in Raum und Zeit gebettet. Und da streben wir nach Glück, ja, und unterliegen ganz, ganz vielen Verwechslungen, weil wir natürlich nicht differenzieren, obwohl wir das könnten von unserer Geistesgabe her, zwischen verschiedenen Arten von Wohlstand. Es gibt verschiedene Arten von äußerem Wohlstand, von innerem Wohlstand. Also Geld ist die markanteste, konventionellste Art von äußerem Wohlstand. Macht ist auch eine konventionelle Art von äußerem Wohlstand, nach dem wir streben. Sozialprestige, Anerkennung und innere Reichtumskategorien wären Zufriedenheit, Dankbarkeit, Liebe. Dafür brauche ich nicht zwingend einen Masterabschluss, es sei denn ein Master in Lebensführung, kriegst du aber nicht am Wifi und auch nicht auf der Uni. Und da ist das Leben auch wieder ein Stück weit gerecht, weil kein Leben ist leicht, weil die sagen, hätte ich nur diese Million, ja, wäre ich nur Heidi Horten oder Hans-Peter Haselsteiner, dann wäre ich glücklich. Oh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, das ist nicht einfach, Heidi Horten zu sein. Wenn du so eine elendslange Yacht hast, die in Venedig liegt und du hast nur eine Woche Zeit pro Jahr und ansonsten rinnt jeden Tag ein paar Tausend aus, damit sie bewachen musst und dann ist wieder was kaputt. Die Vivian Dittmar hat ein schönes Buch drüber geschrieben. Eine systemisch Integrale auch, über Wohlstand, verschiedene Arten von Wohlstand. Ich finde es schön, Robert, dass du in deinen frühen Jahren das so in dir ruhend und gleichzeitig pragmatisch, aber auch demütig formulierst. Woher kommt das? 26. Wie alt bist du? 26, wo hast du es gefunden in diesem Alter?
Gute Frage. Ich habe mir irgendwann, also es war so, ich komme ja eigentlich nichts, was ich aktuell mache, habe ich ja irgendwie gelernt. Ich habe ja Sportartikelverkäufer gelernt, habe mich dann mit 21 Jahren selbstständig gemacht, habe dann einfach gekündigt den sicheren Job aufgegeben und war dann selbstständig als Grafikdesigner. Und dann war ich immer sehr, ich muss irgendetwas leisten, ich muss Dinge erreichen. Und dann irgendwann stellt man sich die Frage, ist es das wirklich? Und nimmt andere Dinge wieder bewusster wahr. Ich habe dann immer sehr viel meditiert. Da sind immer wieder solche Erkenntnisse aufgekommen mit der Verbundenheit, wo ich dann irgendwie festgestellt habe, es ist eigentlich alles da. So, und alles, alles um uns herum sind ja eigentlich Konstrukte, was man selbst schaffen. Dann habe ich mir auch einen Coach gesucht, die Claudia, die mir sehr stark weitergeholfen hat, weil da ist es dann stark um die Bewertungen gegangen, die was mir geben, diese Ausprägungen, weil wer weiß, ob Dinge gut oder schlecht sind, oder? Das weiß man ja nie. Und Trauer oder Emotionen, negative Emotionen entstehen ja meist eigentlich durch die Bewertungen, die wir Dinge geben. Also ich versuche immer, so gut es geht, ohne Bewertung zu leben, also ohne Vorurteile zu sein. Das hilft einmal ganz stark, weil man dann offen für andere Dinge ist. Dann bin ich draufgekommen, es gibt ja nicht nur den einen Weg, Dinge zu bekommen, Dinge zu erreichen. Dann kam auch ein großer Sinneswandel, also der war schon relativ früh da, ich glaube mit 22 war der schon da, dass wir die falschen Dinge lernen, weil ich habe vorher nie Bücher gelesen. Dann durch die Selbstständigkeit habe ich gelesen, ziemlich viel gelesen. Und da kam dann immer mehr so der Gedanke, okay, wir lernen die falschen Dinge, weil alles, was ich in Büchern gelernt, gesehen, gelesen habe, das hätte ich gern früher gewusst. Und auch eine große Triebfeder war der Christoph Bründl vom Bründl Sports. Den habe ich eigentlich nur ein einziges Mal getroffen, oder zweimal, so muss ich sagen. Und ich hatte ein Interview mit ihm. Und das ist ja ein Paradebeispiel eines Unternehmers meines Erachtens, der was trotzdem in der Verbundenheit lebt, der was sagt, okay, die Gedanken bestimmen dein Leben, die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Lebens, und achtsam durch das Leben geht und meditiert eine Stunde am Tag, und wenn ein Meeting hektisch ist, dann geht er einmal raus und atmet, macht Breathwork. Dann dachte ich mir, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, der hat über 500 Mitarbeiter und geht da rein mit einer Ruhe und mit einer Energie und sagt, seine Definition von Erfolg ist die Energie, was man hat. Weil was nützt es, wenn man ewig viel Geld hat und viele Mitarbeiter und nicht mehr im Saft steht und eigentlich nichts mehr tun kann? Und mehr oder weniger, es gibt so Menschen, die haben zwei Wunderkerzen in die Augen, und es gibt Menschen, die haben zwei flackernde Teelichter kurz vorm Ausgehen in die Augen, und eigentlich wollen wir ja alle das Erste, so dieses Erleuchtende, dieses, ich will was machen, das ist ja dann das Spannende. Und das sind halt so die Momente im Leben, die was mich sehr bewegt und geprägt haben. Und ich bin auch froh, also ich habe mich dann auch sehr viel durch Podcasts weitergebildet, und ja, so kam mein Sinneswandel.
Toll, schöne Geschichte. Ja, beeindruckend. Und jetzt bist du selbstständig und machst was beruflich?
Also ich bin selbstständig als Grafikdesigner, habe mir das autodidaktisch beigebracht, wobei ich das bewusst eigentlich immer mehr reduziere, weil ich sehe das immer als so in Schulabschnitte, weil es mir leichter fällt, irgendwie Dinge abzuschließen. So, ich war irgendwie habe Ausbildung als Sportartikelverkäufer, war im Zivildienst, jetzt Grafikdesigner. Und jetzt ist es an der Zeit, irgendwie so eine Art Weiterbildungskonzept zu veröffentlichen, wo es darum geht, die scheinbar unvereinbare Dinge miteinander zu vereinen. Also aufgrund der ganzen Gespräche, was ich gehabt habe, denke mir, okay, wohin führt die ganze Gesellschaft? Also wir reden zwar immer vom Metaverse und sagen, da passiert jetzt gerade etwas, aber eigentlich baut sich jetzt gerade in dem Moment ein neues Wirtschaftsuniversum auf, wo Philipp Lein ein Grundstück kauft für 3 Millionen. Und wie geht man mit dem Ganzen um? Also die Achtsamkeit sollte man trotzdem behalten. Ich habe mir auch so die Frage gestellt, okay, wie schauen die Unternehmen der Zukunft zum Beispiel aus? Da muss man auch wieder mehrere Dinge. Ich bin jetzt ein Laie, also ich meine, ich lese halt einfach Bücher und denke mir, okay, warum gibt's das nicht? Zum Beispiel, keine Ahnung, Supermarkt der Zukunft, das sind ja ewig viele Quadratmeter, was da einfach gibt. Und warum stellt man das nicht mal auf Abo-Modelle? Dann müssen die ganzen Supermärkte nicht mehr gebrandet sein. Es gibt eigene Farbe, blaue Farbe, die was quasi Häuser automatisch kühlt, ja, und dadurch, dass dann Spar, M-Preis und so weiter nicht mehr gebrandet sein müssen, sondern eigentlich nur mehr Lager sind, können sie einfach blau sein, brauchen dann weniger Energie, und dann hat man ein Abo-Modell, und dann gibt es nur mehr kleine Läden, wo man eine wirklich gezielte Beratung bekommt. So, das ist zum Beispiel mein Gedanke, warum gibt es das nicht, oder? Also es ist Zeit ersparen da, dann könnte man dann einen Ernährungscoach noch dazustellen und viel mehr kann ein Lebensmittelgeschäft nicht in deinem Lebensmittelpunkt sein. Und wie du es gesagt hast mit der Hautkrankheit, ich befasse mich auch viel mit Biohacking, so, also um was geht's beim Biohacking? Werde der Geschäftsführer deiner eigenen Gesundheit eigentlich. Also, weil es halt viele, wie atmen wir? Alleine das ist ja schon ganze Zeit durch den Mund, relativ hektisch, sehr flache Atmung, durch die Nase atmen, tiefe Atmung, auch im Schlaf und. Wie ernährt man sich? Ich meine, das sind halt alles so Dinge, wo ich mir denke, okay, im Endeffekt gibt es 4 große Killer bei uns, das ist Diabetes, Herzerkrankungen, Alzheimer und Krebs, und gegen die kann man auch etwas tun, wenn man vorsorglich mit sich umgeht, aber man muss sich halt selbst mit dem auseinandersetzen. Und da ist es halt schon irgendwie das Ziel, irgendwie das Wissen einfacher, die Barrieren zu senken, um quasi Unternehmer, Visionäre, Macherinnen und Macher zu schützen in der Umsetzung der Unternehmen der Zukunft. So, das ist jetzt sehr salopp formuliert, das ist noch in der Entstehungsphase, es ist auch noch nichts online, aber das ist halt so der Weg, wo es zukünftig hingehen sollte.
Ja, da wächst was, das ist zum Spüren, dass da in dir was wächst, was sich demnächst auch zeigen wird der Welt. Schön, alles Gute dafür.
Danke.
Ich finde das ein prächtiger Weg, den du da gehst. Ne? Das ist schon allerhand und das ist ja auch, finde ich, zuversichtsstiftend, wenn ich denke, ja, auch viele Dinge gemacht mit 26 und hoffentlich sinnvolle, aber natürlich auch volle Kanne, ja, mich dem Alkohol hingegeben, nicht? Bis Ende 20, so in diesem, also nichts gegen Feiern, und ich finde, man darf auch einmal sich dem Rausch hingeben, das nicht zu können, ist auch schon wieder fragwürdig. Aber ich finde, bei all den Dingen, die unterwegs sind, ist viel Licht und natürlich ist viel Schatten. Also diese Generation ist natürlich auch getögelt von so viel Reizen, Erwartungen. Ich habe 2 Fernsehkanäle gehabt als Jugendlicher. Ja, das ist nicht vergleichbar mit dem, was auf unsere Kinder einprasselt. Jeden Tag, in jeder Sekunde. Das macht was mit den Menschen. Und der Umstand, dass eben in Corona-Zeiten da 2/3 der Mädchen, jungen Frauen, problematische psychische Tendenzen entwickelt haben, 40% der Burschen, sagt die Donau nicht Krems. Ja, weil da natürlich auch ein Teil der sozialen Dimension des Lernens weggefallen ist. Das heißt, das sind Menschen, die in einer ganz dichten Lernphase sind. Und Lernen ist vor allem Begegnung mit den Erscheinungen des Lebens in all ihrer Unterschiedlichkeit. Lernen ist Geben und Nehmen. Die Ureinwohner aus Neuseeland, die haben für Lernen ein Synonym. Also das Lernen ist für die äquivalent von Geben und Nehmen. Das finde ich sehr schön. Also Lernen ist offensichtlich ein sozialer Akt. Und dem haben wir nicht Rechnung getragen während Corona-Zeiten als Gesellschaft, weil wir die soziale Transaktion völlig runtergefahren haben und dann halt noch gesagt haben, wir tun ein bisschen Wissen vermitteln. Also wir haben ihnen ganz viele Lerndimensionen genommen, glaube ich. Und das tut besonders weh den jungen Menschen, die wir für besonders resilient gehalten hätten. Und die hat es am stärksten gebrochen. Ja. Suizidale Tendenzen massiv zugenommen, Ernährungsstörungen massiv zugenommen. Und dann finde ich es eben schön, wenn ich da so einen jungen Menschen wie dich, aus meiner Sicht junger Menschen wie dich, höre und sehe, mit welcher Selbstreflexionsfähigkeit, Achtsamkeit, Weisheit, du unterwegs bist mit 26 Jahren. Das ist schon imposant. Und ich glaube, auf dieser Basis erwächst das gute Neue. Also ich bin ja da stark in dieser Spiral Dynamics Theorie auch drin. Also die Frage, wie sich Gesellschaft weiterentwickelt, und wir sind da als Social Architect Ja, schaue ich da so drauf, dass wir da in einer schwierigen Phase sind, eines Übergangs, ja, in einer regressiven Phase, die sich im Politischen zeigt, eben durch die Trumps dieser Welt und Bolsonaro und Orban, Putin, das sind alles regressive Phänomene. Und wir wissen nicht, wie lange die Regression dauert. Wie lange dauert der Wimpernschlag der Geschichte? 50 Jahre, dann haben wir die Arschkarte gezogen, quasi unsere Generation, oder naheliegender ist, dass es kürzer dauert, weil einfach die Phänomene so schnelllebig sind in diesen Zeiten, in denen wir leben. Und da gibt es eben dieses grüne Meme, das seit 68 dominiert hat, diese Pluralität, Minderheitenschutz, Egalität, Demokratie. Und das hat sich ein Stück weit pathologisiert. Das ist erkrankt durch Doppelbödigkeit, durch Oberflächlichkeit, durch neoliberale Überspannung und so weiter. Ja? Aber dort, wo es erkrankt wäre, wenn ich es auf einer persönlichen Ebene runterbreche, dort, wo zum Beispiel linksliberale Ex-Regierungschefs dann irgendwie Berater in Kasachstan oder für Putin werden oder so. Das ist eine offensichtliche Erkrankung, Pathologisierung. Und die Frage ist, kann dieses leitende Meme, dieses Leading Edge für unsere Gesellschaft sich wieder gesunden? Dann kann es übernehmen oder übernimmt ein sogenanntes gelbes Feld. Das wäre das integrale Feld, für das ich stark geworben habe. Das allerdings für eine Parlamentspartei noch nicht anschlussfähig ist. Das verwirrt die Leute draußen nur und dann sagen sie, du bist eh okay und eh ist spannend, ein bisschen verhalten, sage ich, ein bisschen komisch, ein bisschen flirt da mal zu viel. Ich kann ihn nicht ganz fassen. Und dann musst du ihnen eine Erleichterung geben. Die erwarten von dir, dass du hohen Rotanteil hast, also auf Macht zugreifst, ich brauche Macht, um gestalten zu können, ansonsten ist mir Macht egal. Ich habe andere blinde Flecken, will ich damit sagen. Ja, also ich bin kein Heiliger, aber diesen habe ich nicht. Das Schöne ist, dieses gelbe Leading Edge, ja, dieses integrale Feld, das auch schon eine Bindung ins spirituelle Transzendente hat, das nicht mehr so bewertend ist, das alle bisherigen Entwicklungsfelder integriert. Wir brauchen nur 7-8% der Gesellschaft, dann können wir Leading Edge werden. Ja. Dann werden wir zum führenden Feld für die nächste Etappe der gesellschaftlichen Entwicklung. In der westlichen Hemisphäre, würde ich sagen, aber durchaus, also der Osten tut sich da ohnehin leicht anzuknüpfen, weil in ihren Religionen durchaus spannende und Geistestraditionen spannende gelbe Anteile drin sind, die wir so nicht hatten. Also die katholische Kirche ist nicht sehr gelb aufgestellt. Ne? Die ist blau, rot. Von dieser Spiral Dynamics Lehre her. Also es sind spannende Entwicklungen und das ist das große Match der nächsten Jahrzehnte. Oder die große Frage, wohin entwickelt sich's? Und geht sich's aus? Wenn wir das schaffen, dann ist es toll. Wenn nicht, wenn wir in der Regression verharren, dann müssen wir Acht geben, dass wir uns nicht vom Planeten schießen. Entweder wegbrennen über Klimawandel, den wir selbst hochkochen, oder eben, dass wir uns die Bomben schicken. In einem integralen Zustand kannst du dir nicht die Bomben schicken wechselseitig, weil da weißt du, wir sind alle verbunden, wir sind alle eins. Auch tiefenökologische Erkenntnis, dieser Planet ist ein Lebewesen. Aber in der Regression natürlich kannst du einander Bomben schicken bis hin zu Atombomben. Das ist eigentlich sogar in der Logik der Regression. Und deswegen müssen wir schauen, dass sie nicht die Welt regiert in den nächsten Jahren. Sonst wird das passieren.
Hast du Angst vor der Zukunft?
Nein, ich bin offen, was da kommt. Und ich denke mal so ab und zu bei der Mama, so Jahrgang 44, und wenn ich jetzt sie besucht habe vor 2 Wochen, habe so das Gefühl, das sagt sie auch, sie ist bereit zu sterben, ist aber noch quicklebendig im Kopf. Der Bewegungsapparat ist nicht dort, wo sie ihn gerne hätten und als Bergbäuerin immer gehabt hat, wo sie, ja, Bühle auf, Bühle runter. Und das ist auch das Recht des Alters, glaube ich, wenn dann unser Gefährt erschlafft, dass man diese Bereitschaft nicht nur spürt, sondern auch artikuliert. Und trotzdem muss jetzt nicht morgen sterben, ja. Das finde ich aber spannend zu beobachten und frage mich dann, aha, was ist der Unterschied zu mir? Ich bin in einer anderen Lebensphase. Ich habe jetzt da, ich bin noch nicht fertig. Ja. Und wenn es morgen aus ist, dann ist es aus, ja. Ich denke nur, wenn wir dann in die Außerzeitlichkeit zurückkehren und da kurz Resümee ziehen, dann beißen wir uns in den Arsch, so wie einen haben, ja, und sagen, bist du deppert, ja. Dann machen wir uns auf in dieses Abenteuer-Mensch-Sein und dann vergeigen wir so brachial als Gesamtspezies, ja. Wir sind ein unglaubliches Spezies und da spüre ich dann eine Verantwortung, die ist nicht, die will ich nicht überhöhen, aber es geht dann doch um Leben und Tod, ja. Ich habe hier ein Leben, das habe ich, solange ich nicht tot bin als Mensch, und aus diesem Leben ergibt sich eine Pflicht und eine Verantwortung und eine Freiheit als Wesen des freien Willens, eine Verantwortung als Wesen mit Talenten, jeder von uns hat Talente. Und das ist nicht beauskunftet durch das Schuldzeugnis, sondern die Talente sind viel weiter gestreut, zum Glück. Das Schuldzeugnis ist ein kleiner Ausschnitt. Jede kann was besonders gut oder hat eine Anlage, die im Sinne eines Potenzials erblühen will. Und wir sind in der menschlichen Pflicht, hier ins Blühen zu gehen. Das will das Leben. Das Leben will von uns, dass wir blühen und Früchte tragen. Wir sind in Wettbewerb und Kooperation geboren. Wettbewerb, weil wir zeitlich begrenzt sind. Wir können nicht alles machen. Deswegen müssen wir uns entscheiden. Und das ist ein Merkmal von Wettbewerb. Ja, also welchem Beruf widme ich mich? Welchen Menschen, Mitmenschen, welchen Ländern, welchen Paarungspartnern oder Beziehungspartnern oder was ich. Das ist alles Wettbewerb. Und dann sind wir radikal soziale Wesen. Wir können nichts Großes allein bewerkstelligen, außer den inneren Wohlstand, der wichtig ist, aber wir bleiben, selbst wenn ich im hohen inneren Wohlstand bin, dann sogar naturgesetzlich, dann will ich in äußere Manifestationen des Menschseins gehen. Und wenn mein innerer Ort in Klarheit ist, innerer Ort auch Otto Scharmer MIT, also harte wissenschaftliche Währung von seiner Seite, und wenn der in Klarheit ist, dann erwacht die große Sehnsucht, das auch zu manifestieren, in sozialer Verantwortung, in der Familie, in der Zivilgesellschaft, in der Wirtschaft, in Non-Profit-Organisationen, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Kultur, in der Kunst, in der Nachbarschaftshilfe, wo auch immer. Deswegen erste Pflicht, Selbstfürsorge, und die Fürsorge für andere kommt naturgesetzlich auf Basis der gelungenen Selbstfürsorge. Und deswegen sage ich, das ist alles angelegt im Menschen, neben dem Schatten. Und deswegen habe ich in dem Sinne keine Angst, aber natürlich immer wieder Sorgen. Und wenn ich dann so alt bin wie die Mama, dann werde ich, glaube ich, auch mir dann zunehmend denken, jetzt bin ich dann bereit zu gehen. Dann, ich glaube, irgendwann beginnt die Welt nicht mehr ganz so zu verstehen. Oder das sagst, das ist jetzt vielleicht vieles, was jetzt gerade pulsiert, ist nicht mehr ganz meines. Dann ist es auch okay, dann gehst du zurück in die Außerzeitlichkeit. Du hast ein erfülltes Leben gelebt. Ja. So schaue ich drauf. Hast du Angst vor der Zukunft?
Nein, also ich lebe im Moment. Also wir gehen ja davon aus, dass es eine Zukunft gibt, aber wir wissen es ja nicht. Also das ist halt so. Also wir glauben, es gibt einen Morgen. Also wissen, das ist eine Vermutung, eine These, was wir da aufstellen. Wir wissen das nicht. Ich glaube, dass wir sehr viel tun können, um eine gute Zukunft zu schaffen, aber das ist halt immer so, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dass das Schwierigste ist, weil wir gelernt haben, immer Steine aus dem Weg zu räumen. Also so wurde es zum Beispiel, meine Mutter hat alles versucht, um mir oder auch mein Vater, um mir quasi ein gutes Leben zu ermöglichen, so gut es ging. Und hat halt, sie haben halt immer versucht, so alle Steine aus dem Weg zu räumen. Aber irgendwann muss man halt lernen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Selbst Verantwortung für seine Gedanken, für seine Handlungen, für seine Gestikulierungen, für seine Ideen, Visionen. Und wenn wir das lernen, dann haben wir durchaus eine gute Chance. Ich glaube, dass wir aktuell so in einer Zwischenwelt leben. Also ich habe mal so, im Fitnessstudio ist mir diese Selbstbetrachtung aufgefallen, dass wir Angst vom Tod und vom Sterben haben, aber so richtig leben wollen wir auch nicht, weil warum ist man im Fitnessstudio? Man will eigentlich, man ist ja nicht nur wegen der Gesundheit da, sondern auch primär, um anderen mehr zu gefallen. So, und dann hechelt man und strengt sich an und man schwitzt und keucht und keine Ahnung. Und das ist halt nicht genießen, oder? Also man kann, wenn man es mit Spaß macht und mit Spaß Freude hingeht und rangeht an die ganze Sache, ist das cool. Aber es ist halt oftmals so, dass man dass man quasi ja einfach diesen Gedanken des Lebens eigentlich verliert, oder? Leben ist Erleben schlussendlich. Und wenn man halt nur da ist, um anderen zu gefallen, oder? Also ich denke mir auch teilweise, dass das mir egal ist, was andere über mich denken. Oder? Also ich kann ja Aussagen machen, so wem interessiert es eigentlich? Und da übernehme ich ja zu einem gewissen Maße eigentlich Verantwortung für meine Gedanken, weil ich gebe die einfach nach außen und dann denke ich mir, was andere denken, die können denken über mich, was sie wollen. Und es gibt ein paar, die verstehen es vielleicht und die finden es toll und es gibt ein paar, die was sagen, was ist denn mit dir eigentlich los? Und also man sagt ja immer, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung, aber die Frage ist halt immer, wie weit geht man die Veränderung? Weil ich habe mich ja auch im Gegensatz zu früher meines Erachtens stark verändert. Und dann ist halt die Frage, will man da jeden mitnehmen auf die Reise? Und eigentlich, ja, jeder ist halt so in seinem eigenen Lebensbus und dann steigt man halt um, ja, und ist halt in einem neuen Lebensbus und fährt halt so seinen Weg und geht seinen Weg. Ja. Aber ich hätte noch zwei Abschlussfragen an dich, lieber Matthias. Zwei kurze, zwei schnelle. Mhm. Was hast du eigentlich von deinen Kindern gelernt? Ja. Was waren so die größten Erkenntnisse und Learnings, was du von deinen Kindern sammeln konntest?
So viel, ich lerne immer noch so viel. Wie wertvoll auch das Leben ist. Weil natürlich als Vater auch ganz anders auf die Verletzlichkeit schaust und auf, also es bringt dich in eine ganz andere Selbstwahrnehmung und Lebenswahrnehmung, weil du mit anderen Gefühlen konfrontiert bist, mit anderen Ängsten, und das hat meinen Blick aufs Leben sehr, sehr verändert. Auch mein Körpergefühl. Aber ich tue mir jetzt schwer, so einen ganz singulären Geistesblitz zu referieren oder so. Zu sagen, wow, das haben sie mir gebracht. Sie haben mich geschult auch in Sachen Liebe. Weil der Status des Elternseins so eine brachiale Form von Liebe auch ist. Und du natürlich im Alltagsstress dann auch wieder rausfällst und das wird dann zum groben Widerspruch, weil es ja eine unbedingte Liebe ist oder landläufig dafür gehalten wird und gleichzeitig gibt es halt dann auch die Momente, wo du sagst, wo gib mir das Gafferband, ich kleb's an die Wand. Ja? Das kann dann nicht die Liebe sein und das ist so. Das lässt mich dann das Wesen der Liebe ergründen. Und da habe ich ein bisschen was verstanden in den letzten zwei Jahrzehnten, wo sie mir sehr geholfen haben, glaube ich.
Ja, auch Liebe ist gleich Leistung. Also bedingungslose Liebe, das denke ich mir halt immer so. Wir wachsen halt dann irgendwann in der Gesellschaft und denken, wir müssen mehr leisten, um Liebe zu erfahren. Aber wenn man ein Kind anschaut, das ist wie im Jugendheim, so das schreit, das macht sich in die Hosen, das muss sich ab und zu übergeben und wird von allen Seiten vergöttert. Im Jugendheim ist das dann nicht mehr so, aber zumindest das Kind.
Ja, nein, ist nicht
aber
so.
Als Kind genießt man noch diesen Luxus. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und zu mir hat auch der Coach schon mal gesagt, die Claudia, das Leben ist ein Spielplatz und das kann man einfach von Kindern übernehmen. Die stellen Dinge gar nicht so in Frage, die machen halt einfach Dinge und sagen, hey, ich will jetzt spielen, oder? Und im Endeffekt ist die Welt auch nichts anderes wie ein Spaßplanet, oder? Und wie kann es noch besser werden, oder? Also wie kann es noch mehr Spaß machen in dem, was wir tun? Dann können wir noch mehr aufblühen. Und der Weg muss nicht immer hart sein,
sehr
oder?
Stark, also, ja. Nein, das ist so ein bisschen was Katholisches, oder? Auch was, also der Alemanne hat es doppelt, ne? Der katholische Hochgebirgs-Alemanne hat es dreifach, ne? Dass er ein bisschen wehtun muss schon auch, ne? Sonst hast du es nicht verdient. Das bringe ich kaum raus aus dem System, das ist so tief drin. ein Kind ist lustgeführt, ein Kind ist inspirationsgeführt oder intuitiv geführt, von der Neugierde, von der Lust aufs Leben und Kinder, weil ja natürlich auch oft die Frage kommt, wie ist jetzt das mit Bäumen reden und so weiter, da mit meinem neuen Buch Gespräche mit einem Baum. Kinder reden in großer Selbstverständlichkeit mit Bäumen, ne? Nur wir Erwachsene finden es dumpf, blöd, unmöglich. Das sollte uns zumindest zum Denken geben. Ja, Kinder gehen da eben mit einem anderen Sensorium durch die Welt und offensichtlich heißt Erwachsenwerden, dieses Sensorium abzulegen. Und ich fände es schön, wenn wir uns dieses Sensorium beibehalten könnten, ohne darauf beschränkt zu bleiben. Ja, ich glaube, es hat schon was dafür, oder für sich auch das Sensorium des Erwachsenen zu haben, in unserem speziellen Kulturkreis ganz spezifisch, ist mir klar. Aber es muss ja nicht um den Preis, also integral heißt eben auch, das Kind voll und ganz in mir aufzunehmen. Und ich habe meinen 8-jährigen Matthias auf meiner Schulter, in meinem inneren Team, Schulz von Thun, wer es nachlesen will, neben meinem toten Papa und meinem Bandscheibenvorfall. Und die sind alles Teammitglieder. Und die bereichern mein Leben sehr und wir sind im Austausch und ab und zu wollen sie das Kommando übernehmen und dann muss ich sie in die Schranken weisen und sagen, hallo, ich bin Pilot meines Lebens, du bist hier Teammitglied. In vollem Respekt, bitte nicht verwechseln. Du bist nicht die Reiseleitung. Es sei denn, ich übertrage sie dir in einem bewussten Akt. Aber ansonsten bitte respektieren, dass ich hier Reiseleiter bin, Pilot bin. Und ich nehme zur Kenntnis und respektiere, dass du es trotzdem wieder versuchen wirst, mich herzuchecken und was immer. Wir sind ja, und aber auch, ich kann auch sehr, sehr fruchtbare und ruhige Dialoge haben mit jedem einzelnen dieser Teammitglieder. Aber natürlich, ja, also so sehe ich es irgendwie. Wäre schön, wenn wir eben Kind sind bis zum letzten Atemzug und trotzdem erwachsen gleichzeitig. Mhm.
Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Matthias? Mhm.
Alles Gute allen, die zuhören. Gratulation zum Menschsein. Das ist ein riesiges Abenteuer, dass wir da unterwegs haben. Bist du narrisch? Das ist also im intergalaktischen Jahrmarkt, wo wir beim Standl waren, einmal Erde und zurück und einen Bon gelöst haben, dort ist eine lange Schlange. Ich glaube, das ist ein großes Abenteuer, dass wir eben irgendwann bewusst eingegangen sind, um den Preis, dass mit der Ankunft auf dem Planeten uns diese Bewusstheit vernebelt wird, der Blick in die Unendlichkeit genommen wird. Wir werden in Raum und Zeit und Endlichkeit gebunden und dann sind wir eingeladen, dieses Abenteuer zu feiern, zu tanzen, zu singen, zu schreiben, zu sprechen, zu liegen, zu schlafen, zu rennen, zu laufen, zu stehen, zu staunen. Dafür wünsche ich alles Gute. Jeden Tag aufs Neue.
Vielen Dank, Matthias. Danke für das tolle Gespräch, für das inspirierende Gespräch und danke für deine Zeit. Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung. Alles Gute dir. Habe dir noch Tirol.
Danke.
Servus.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.